Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller, U-Bahn-Haltestellen unter Wasser. Auch in diesem Sommer war nach Starkregen in vielen Städten wieder Ausnahmezustand angesagt. Zu dichte Bebauung, überlastete Gullis und Kanäle waren die Hauptgründe. Es geht aber auch anders, wie sich in einigen Kommunen zeigt. Das Prinzip hier? Versickern statt ableiten. Tim Zülch hat sich das in Berlin angesehen.
Der Regen plätschert auf den Asphalt. Kleine Rinnsale bilden sich am Straßenrand. Schließlich strömt das Regenwasser über ein Rohr in den Edelteich. Einen von 21 Versickerungsteichen in Frohnau. Eine Kanalisation gibt es hier nicht. Hans-Peter Lühr öffnet den Regenschirm. Er ist Bauingenieur und setzt sich mit dem Bürgerverein Frohnau für den Erhalt und die Weiterentwicklung dieses Systems ein.
Frohnau ist ja 1910 hier gegründet worden, und zwar nicht an einem Gewässer. Und da war natürlich die große Frage, wie bringen wir das Oberflächenwasser weg, wenn wir hier jetzt diese Siedlung am Reißbrett entwickeln lassen.
Am Reißbrett saßen damals die beiden Stadtplaner und Hochschulprofessoren Josef Prix und Felix Gensmer. Sie gewannen den stadtplanerischen Wettbewerb zur Entwicklung einer Gartenstadt vor den Toren Berlins.
Es ist ja nicht alles platt hier, sondern wir haben leichtes Auf und Ab. Und überall hat man dann an der tiefsten Stelle einen Versickerungsteich angelegt und die Straßen so geführt, dass letztendlich das Wasser diesen Versickerungsteichen zugeführt werden kann, wo es dann versickern kann.
Hans-Peter Lühr geht mit kräftigen Schritten am Edelhofdamm entlang. Während er kurz innehält, legt er den Kopf leicht schräg und zeigt mit dem Finger auf den Straßenverlauf.
Die gehen immer ein bisschen bergauf und dann wieder ein Stück runter hier. Hier läuft es von hier hin so rein dort. Und wenn sie hinten sind, merken sie plötzlich, aha, jetzt sind wir auf dem Hochpunkt und jetzt geht es wieder runter.
Auch über 100 Jahre nach seiner Erbauung funktioniere das System noch sehr gut, meint Lühr.
Also es ist eine absolute Meisterleistung und insofern stellt auch Frohnau hier mit diesem System Straße und den Versickerungsteichen zur Ableitung von Niederschlagsereignissen ein Unikat dar. Es gibt so auf der ganzen Welt nicht in dieser Größenordnung.
Im Sommer 2017 traten nach starken Regenfällen einige Teiche über ihre Ufer. Dutzende Keller liefen voll Wasser. Teilweise wuchs der Unmut. Und der Ruf nach einem Kanalsystem wurde laut. Der falsche Weg findet auch Diplom-Ingenieur Harald Sommer. Er ist Mitarbeiter der Firma Sika, die sich auf Regenwasser spezialisiert hat. Dezentrale Regenwasserversickerung sei eine Zukunftsaufgabe, meint Sommer.
Ich sag mal, die Starkregenereignisse der letzten Jahre, die waren sehr extrem, die haben das Thema sehr stark in den Fokus gerückt. Wir müssen sehen, dass durch den Neubau sich die Verhältnisse im Kanalbereich nicht noch verschlechtern. Und da bietet die Regenwasserbewirtschaftung mit Rückhaltung bis zu 100% auf dem Grundstück die Möglichkeit, auch die Mischwasserentlastung zu reduzieren.
Doch nicht nur die Entlastung der Kanalisation in immer stärker verdichteten Innenstadtgebieten treibt Sommer um. Er hat festgestellt, dass auch Straßenbäume durch lokale Versickerung von Regenwasser besser gedeihen.
Wir haben große Probleme mit Baumpflanzung im innerstädtischen Bereich. Wir müssen auch mal gucken, dass wir diese Dürreperioden, so wie wir sie 2018 und auch 2019 hatten, ja auch mit berücksichtigen bei der Planung, dass wir das Wasser möglichst zurückhalten vor Ort. Wenn man mit Grünamtsleitern redet oder mit Forstmitarbeitern, da wird das klar, dass wir auch da in die Richtung was unternehmen müssen.
Es scheint zu stimmen, was auf den ersten Blick paradox scheint. Starkregen und verstärkte Trockenheit sind zwei Seiten einer Medaille. Das zumindest geht aus Messwerten des Meteorologen Fred Hattermann hervor. Er forscht zu dem Thema am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Wir gucken uns eigentlich ständig die aktuellen Daten an und eben auch die historischen, vergleichen, ob es schon in den historischen Daten bis jetzt einen Trend gibt. Da sehen wir auch schon was. Die Starkniederschläge in Europa und weltweit häufen sich so stark, dass es eben kein Zufall mehr ist. Es sind einfach zu viele. Andererseits haben wir auch Perioden dazwischen in vielen Regionen, wo es ihm gar nicht regnet.
Beobachten könne man aber noch etwas anderes. Fred Hattermann?
Zum Beispiel 2018 und auch in diesem Frühjahr war es so, dass wir sehr langanhaltende Wetter, also wir hatten sehr langanhaltende Hochdruckbedingungen, die haben dann eben zu dieser Trockenheit geführt. Auch diese Andauer der Wetterlagen scheint zu steigen und auch das verstärkt natürlich Extreme. Also lange kein Regen, Trockenheit. Lange, viel Regen, Hochwasser.
Lioba Lissner ist Landschaftsarchitektin. Sie steht auf einer Baustelle der städtischen Wohnungsbaugesellschaft HOWOG in Berlin-Johannisthal. Hier entsteht aktuell ein autofreies Wohngebiet mit 314 Wohnungen in 20 Gebäuden. Die Herausforderung für sie war, auf wenig Raum möglichst viel Regenwasser versickern zu lassen.
Das haben wir hier in der Straße am Flugplatz so gelöst, dass alle Dächer der Gebäude begrünt sind. Dann gibt es nur noch einen Teil des Wassers, ein bisschen mehr als die Hälfte, was überhaupt bis auf den Boden kommt. Der Rest ist schon auf den Dächern zurückgehalten.
Lioba Lissner holt einen Plan aus der Tasche, faltet ihn auf und fährt mit dem Finger über blaue und grüne Flächen.
Da, wo es so blau ist, kann theoretisch das Wasser für eine Weile stehen, bis es versickert. Natürlich ist es so, dass man immer noch trockenen Fußes zu seinem Haus kommt, wenn es regnet oder geregnet hat. Das heißt, die Wege und Fahrflächen für die Feuerwehr bleiben vom Wasser frei. Und es ist so konzipiert, dass spätestens innerhalb von 24 Stunden dieses Wasser dann auch versickert ist.
Bei sommerlicher Hitze fördere ein solches Konzept sogar die Kühlung des Gebiets, ergänzt Lissner. Doch in Frohnau muss Hans-Peter Lühr für die Erhaltung des Regenwassersystems kämpfen. Immer wieder würde das kleinteilige historische Straßenpflaster entfernt und durch Asphalt ersetzt. Das allerdings behindere die Versickerung.
Straßenbauer haben über Jahrzehnte nur in Beton und Asphalt gedacht und möglichst alles asphaltieren, Anliegen auch der Anwohner. Aber das Versickerungssystem als solches ist aus meiner Sicht jedenfalls das höherwertige Ziel, was man dann erreichen muss.
Er wünscht sich nun ein Pilotprojekt in Frohnau für einen neuen Umgang mit Regenwasser.
Klimaschutz hin und her und so weiter, das ist alles bla 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 in dem Sinne. Das ist alles zu unkonkret. Ich glaube, die Bezirke sind da im Augenblick überfordert, weil sie dafür keine Kapazitäten haben. Das fällt nicht vom Himmel. Das ist eine herausragende Aufgabe und eine langfristige Aufgabe auch und die auch viel Geld braucht.
Es muss also noch was passieren für die sinnvolle Regenwassernutzung in Berlin. Wien lebt im Luxus, zumindest was das Trinkwasser angeht. Kein Wunder, kommt das Wasser doch direkt aus Gebirgsquellen in den Alpen und das schon seit fast 150 Jahren. Und damit nicht genug. Das Wasser muss weder gepumpt werden, noch wird es, abgesehen vom Filtern, behandelt, weil es reinstes Quellwasser ist. Läuft also bei den Wienern, wie Stefan May berichtet.
24 Stunden braucht das Wasser aus der Schneebergregion in der Nähe des Semmering, bis es in Wien aus dem Wasserhahn fließt. In der Gegenrichtung dauert die Fahrt mit Bahn und Linienbus knapp 2 Stunden. Die letzten Kilometer schlängelt sich der Bus durch das sogenannte Höllental, das zwischen steilen Kalkfelsen nur Platz für den Schwarzer Fluss und die Straße lässt. Plötzlich weitet sich das Tal zu einer großen Lichtung. Den Freunden der Natur, gewidmet von der Gemeinde Wien 1925, steht auf einem Brunnen an der Zufahrt zum Wasserleitungsmuseum Kaiserbrunn zu lesen. Das Gasthaus gegenüber ist geschlossen, auf einem Aushang sucht die Stadt Wien einen Saisonpächter. Ein paar Schritte weiter wartet im kleinen Museumsbau Betriebsleiter Hans Tobler von der Magistratsabteilung 31 Wiener Wasser. Ein historischer Ort, denn um das Jahr 1730 hatte Kaiser Karl VI. Die aus einem Felsspalt tretende Quelle entdeckt.
Bei diesem Jagdausflug haben der Geschichte nach die Teilnehmer dieses Jagdausfluges mit dem Kaiser Pause gemacht. Und der Leibarzt des Kaisers hat gemeint, dass es für des Kaisers Gesundheit sehr vorzüglich wäre, wenn man dieses gute Quellwasser an die kaiserliche Tafel bringen würde. Und dann war die Idee da, eben das mit Wasserreitern zu machen. Sie sehen hier ein Modell im Museum. Wenn Sie herüberschauen, sehen Sie es wunderbar visualisiert, wie das ausgesehen hat. Ein Begleiter dieses Pferdetrails, wo eben dann auf mehreren Pferden mehrere Fässer gelagert waren, wo dementsprechend dann den Weg bis nach Wien das Wasser für die kaiserliche Tafel möglichst rasch natürlich transportiert wurde.
60 Stunden dauerte so ein Transport per Pferd. Bis alle Bewohner der Stadt in den Genuss des reinen Quellwassers kamen, dauerte es allerdings noch 1,5 Jahrhunderte. 1864 beschloss der Wiener Gemeinderat den Bau der ersten Wiener Hochquellenleitung. 9 Jahre später war der 90 Kilometer lange Leitungskanal fertig. Auf dem gesamten Weg sind keine Pumpstationen nötig, denn das Wasser nützt den Höhenunterschied von 280 Metern, den es durch Stollen und über Aquädukte von der Quelle bis Wien zu überwinden hat. Bei größeren Geländestufen treibt das Wasser gleichsam nebenbei auch noch Kraftwerke an und erzeugt auf diese Weise Strom. Europaweit damals eine absolute Novität, sagt Betriebsleiter Tobler.
Letztendlich muss man sagen, dieses revolutionäre Konzept, mehr als 100 Kilometer von den Alpen Wasser nach Wien zu transportieren und das damals sicher nicht günstigste, finanziell günstigste Projekt zu realisieren, war eine Meisterleistung von vielen, vielen Akteuren, die dabei waren. Es war eine gewaltige Logistik dahinter, mehr als 10.000 Arbeiter gleichzeitig in den ganzen Bereich.
Die gemauerten Aquädukte mit ihren hohen Bögen, die einige Täler in den Städten Baden und Mödling überspannen, sind eine Erfindung der Römer. Schon diese hatten einst Quellwasser südlich von Wien in ihr damals an diesem Ort befindliche Legionslager Vindobona leiten lassen. Als Wien ab 1873 endlich mit dem Quellwasser aus den Alpen versorgt wurde, war es schlagartig vorbei mit den Typhus- und Choleraepidemien in der Stadt, die immer wieder wegen verunreinigten Trinkwassers ausgebrochen waren. Seither trinken die Wiener und Wienerinnen Wasser, das anderswo auf der Welt als Mineralwasser in Flaschen verkauft wird.
Der wesentliche Punkt dabei ist wirklich, dass es natives Quellwasser ist. Die Qualität von Trinkwasser ist ja in Österreich wahrscheinlich das bestkontrollierteste und gehüteste Lebensmittel überhaupt. Natürlich, es geht um eine Basisversorgung, es geht um die Grundversorgung mit dem Lebensmittel Nummer 1. Wir filtern das Wasser nicht. Also unser Wasser ist wirklich naturbelassen, wird in dem Sinn in der Quelle frei gefasst, ist natürlich dementsprechend sicher vor Oberflächenwassereinflüssen, also dementsprechend sind die Bauwerke gesichert und abgedichtet.
Wenige Jahre nach der ersten wurde die zweite Hochquellenleitung nach Wien gebaut. Gemeinsam liefern beide Leitungen täglich 437.000 Kubikmeter Wasser in die österreichische Bundeshauptstadt. Das sind 67.000 Liter mehr als der durchschnittliche Verbrauch. Darum sieht man in Wien selbst extrem heißen Sommern gelassen entgegen, weil keinerlei Wasserknappheit zu befürchten ist. Die 90 Quellfassungen in den niederösterreichischen und steirischen Alpen sind Eigentum der Stadt Wien. 24.000 Hektar sind Wasserschutzgebiet. Wien kann sich deshalb einen weiteren Luxus leisten. Die immer wieder geführte Diskussion über eine eigene Nutzwasserleitung kann an ihr vorbeigehen. Ein solches System sei für Wien nicht nötig, sagt Betriebsleiter Tobler.
Wir haben mehr als 3000 Kilometer Rohrnetz in Wien. Wenn man jetzt hier Nutzwasser nutzen müsste, hätten wir dann natürlich praktisch gesehen doppelt so viele Kilometer Rohrnetz zu betreuen. Das heißt, wir hätten wesentlich höhere Kosten und Nutzwassersysteme sind immer eben eine Sache, wo man nicht genügend Trinkwasserqualitätsreserven zur Verfügung hat. Und Wien hat die glückliche Lage, dementsprechend über Ressourcen verfügen zu können, die so eine Anlage praktisch gesehen nicht wirklich notwendig macht.
Denn das dadurch eingesparte Trinkwasser würde dann lediglich von der Quelle in den nächsten Bach laufen. Die historisch erste Quelle für Wien, der Kaiserbrunn, verbirgt sich heute in einem gut gesicherten Steinbau in Sichtweite des Museums, der vor den Felsspalt gebaut wurde, aus dem das Quellwasser kommt. Ist man im Gebäude, steht man wie auf der Empore einer romanischen Basilika und schaut durch große Glasfenster hinunter auf das von Unterwasserlampen erleuchtete Wasser, das sich klar und smaragdenschimmernd zwischen den Gewölbesäulen über Sand und Steinen kräuselt.
Es kommt das natürliche Quellwasser und wird hier mehr oder weniger ein bisschen zum Entschleunigen gebracht, damit auch Feinsedimente, die natürlich gegeben sind, das sind ganz feine Sande und sie sehen runter bis zu größeren Steinen bei großen Wellschüttungen, die da mitkommen, die wir natürlich im Fernleitsystem Richtung Wien nicht haben wollen, die sich hier dann absetzen können.
Regelmäßig muss das Becken von abgesetztem Sand und Steinen gereinigt werden. Eine Brücke führt vom Eingang des Quellfassungsgebäudes zum Berg, an den es gebaut ist. Ein paar glitschige Stufen bergab und man steht vor dem Kaiserbrunn, einem mehrere Meter langen Spalt im kariös zerklüfteten Karstfels. Das grünlich trübe Wasser ganz unten scheint nahezu unbeweglich, bevor es in das große Becken fließt, wo sich die Sedimente absetzen sollen. Aber es sind ungefähr 1000 Liter, die pro Sekunde aus dem Berg strömen, sagt Betriebsleiter Hans Tobler.
Ja, wir sind hier wirklich am Ursprung von dem Austritt aus dem Berg. Dieses karstige, durchaus etwas rauere, aus dem Berg gewaschene Natur-Kavernensystem, in dem wir jetzt stehen. Man sieht hier von unten das Wasser herauskommend aus dem Berg. Das tost jetzt nicht hier heraus, wie man es vielleicht vermuten könnte, aufgrund der Menge. Nachdem dieser Karst-Kluft-Querschnitt relativ groß ist, schaut das fast ruhig aus. Man sieht vielleicht ein bisschen in der Reflexion von den Unterwasserbeleuchtungen, wie hier der Volumenstrom ist. Aber dementsprechend, sage ich immer, in der Ruhe liegt die Kraft.
Wiener Wasser von der Quelle direkt in die Stadt.